ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Die Kanaren sind ein äußerst beliebtes Reiseziel. Ideales Wetter, fast ganzjährig. Schöne Strände, viel Kinderfreundlichkeit. Die Schattenseite? Overtourism, zu viele Menschen auf am Ende zu kleinen Inseln. Eine dieser schönen Kanareninseln, die zweitgrößte der zu Spanien gehörenden Inselgruppe ist, Fuerteventura. Und dahin geht es heute in Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Weiße, lange Sandstrände, immer Wind, ein Surferparadies eben auch. Für uns war Thorsten Philips auf Fuerteventura. Hallo Thorsten.
Moin Udo.
Moin Thorsten, Surferparadies habe ich eben gesagt, stimmt glaube ich auch. Stehst du auf dem Brett oder guckst du eher mal vom Strand aus zu?
Ja, wenn ich an der Ostsee bin, dann stehe ich auch auf dem Brett. Ich habe sogar einen Surfpass, aber darüber würden die Profis in Fuerteventura auf jeden Fall eher sich totlachen. Und bei dem Wellengang, der da herrscht und was die da veranstalten, und das sind ja auch nicht nur Surfer, sondern das sind ja auch Wellenreiter, das ist beeindruckend, wie die da durchhuschen. Nee, da schaue ich von außen am Strand sozusagen zu und genieße das Ganze.
Alleine zugucken macht schon Spaß, gerade bei den Kitesurfern, das ist ja unfassbar. Würde ich nicht machen wollen, aber zugucken ist schön, nicht? Ganz genau, finde ich ja. Thorsten, wir müssen mal so einen Vergleich anstellen. Was unterscheidet Fuerteventura von den anderen Kanareninseln?
Ja, Fuerteventura ist, wie du schon gesagt hast, die zweitgrößte Insel der Kanaren und sie liegt am dichtesten an der afrikanischen Westküste, also etwa 100 Kilometer entfernt. Und sie ist im Vergleich nicht so grün und infrastrukturell nicht so entwickelt, ähnlich wie Lanzarote und auch mit sehr viel Vulkansteinen. Es gibt die meisten Strände in Fuerteventura, Naturstrände und eben Plätze für Surfer.
Man kennt es ja, Teneriffa, Gran Canaria, so eine Art Winterwohnsitz, vor allem für ältere Menschen, vor allem wohl auch aus Deutschland. Geht das auch für Fuerte?
Ja, aber schon weniger, weil es nicht so viel Kulturelles zu bieten hat, aber es werden immer mehr.
Thorsten, du hast Urlaub gemacht auf Fuerteventura, aber du hast, klar, als Journalist dein Mikrofon mitgehabt und hast dir dann auch mal eine Schattenseite angeschaut, vielleicht sogar mehrere. Mit der einen beginnen wir jetzt gleich mal. Wohnungslose, ist das ein sichtbares Problem?
Ja, also sie begegnen einem jetzt nicht massenhaft, aber wenn man eben recherchiert, so wie ich das gemacht habe, dann trifft man ziemlich schnell auf sie.
Dann jetzt mal mit Thorsten Philips in den Südwesten der Insel und dann treffen wir auf Wohnungslose.
So hört es sich an, wenn Frederico Correra Tassada seine Haustür aufmacht. Er wohnt nämlich in einem Wohnwagen auf 4 Rädern. Eine richtige Wohnung kann er sich inzwischen nicht mehr leisten, denn die Mieten haben sich auch in La Parete, einer kleinen Stadt im Südwesten der Insel, verdoppelt. Für 2 Zimmer müsste er fast sein gesamtes Einkommen hinlegen. Er arbeitet in La Parete als Surflehrer.
Es gibt einfach kein Apartment zu einem erschwinglichen Preis zu mieten. Ich verdiene 1.200 Euro. Das Zimmer kostet Minimum 800 Euro, eher 1.000.
Eine Situation, die für ihn nicht immer einfach ist.
Für mich ist es kein großes Problem. Aber wenn mein Sohn kommt und er in einem Wohnwagen schlafen muss, 3 Tage lang, ist das schon nicht schön.
Frederico ist kein Einzelfall. So wie ihm geht es inzwischen Hunderten auf der Insel Fuerteventura.
Für mich geht es, wie gesagt, aber für eine alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern ist der Zustand natürlich düster und traurig.
Immer mehr Immobilienbesitzer vermieten ihre Wohnungen und Häuser als Ferienwohnungen. Das bringt mehr Geld, als sie an Einheimische zu vermieten. Für die wird der Wohnraum dadurch knapper. Alberto González, Sprecher des Bündnisses für faire Mieten, hat gerade zusammen mit knapp 100.000 Menschen gegen diese Zustände demonstriert.
Quiere decir, más turistas, necesitamos más trabajadores
Es gibt mehr Touristen, dann braucht man mehr Arbeiter. Es gibt dann zu wenige Wohnungen. Vor 5 Jahren hat eine Wohnung mit 3 Zimmern, Bad und Küche noch 600 Euro oder 500 Euro gekostet. Aber jetzt ist es doppelt so teuer und die Löhne sind eben nicht so stark gestiegen.
Die Regierung hat nach den Protesten von mehreren hunderttausend Menschen versprochen, langfristig das Vermieten von Häusern und Wohnungen zu limitieren. Doch das ist für den Aktivisten Alberto González zu wenig. Die Regierung der Kanarischen Inseln muss seiner Ansicht nach kurzfristig etwas unternehmen.
Die Regierung hat nicht genug getan, denn sie misst den Fortschritt der Kanarischen Inseln nur an der Zahl der ankommenden Touristen. Sie sagen, es war unglaublich. Dieses Jahr haben wir 14 Millionen Touristen. Nächstes Jahr haben wir 15 Millionen Touristen. Und sie sind glücklich, aber sie zählen nur quantitativ und fragen nicht, was das bedeutet und was getan werden muss.
Cada vez tenemos menos casas y cada vez los alquileres son más caros.
Insgesamt 15 Millionen Touristenankünfte zählte der Tourismusverband der Kanarischen Inseln. Und es könnten noch mehr werden. Das ist aber dann immer noch kein Rekord. Vor der Corona-Pandemie waren es schon mal mehr als 16 Millionen Touristen. Die genießen die Strände. Wenn der türkisfarbene Ozean auf den ockerfarbenen Sandstrand trifft, spüren Spaziergängerinnen und Spaziergänger bei Flut ein 20 Grad Celsius warmes Wasser. Fast das ganze Jahr über. Deshalb ist der Name der Insel nicht mit starkem Wind zu übersetzen, sondern eher mit große Glückselige. So wird sie genannt. Am Strand liegen dunkle Vulkansteine. Aber bei Ebbe des Atlantiks vor Afrika ist der Sandstrand gut 40 Meter breit. Am Strand ist auch José Luis mit seiner Familie. Er wohnt hier auf der Insel, hat schon viele Hotels gebaut und ist nun Rentner. Er erzählt, dass seine Knie inzwischen von der Arbeit wehtun. Trotzdem seien Touristen für ihn ein Heil und kein Fluch für Fuerteventura.
Nein, das ist gut. Je mehr kommen, umso besser. Wir brauchen die. Ohne Touristen kein Geld.
So wie er sehen es viele Einheimische. Zum Beispiel auch die Lehrerin Lamia Mamari und die Studentin Paula Ruiz, die an einem Strand im Südosten der Insel in Esquinza unterwegs sind.
Ich denke, dass der Tourismus hier sein muss. Denn die Menschen, die hier sind, diejenigen von uns, die von hier sind und dafür arbeiten, leben davon. Die Geschäfte, die Hotels, die Restaurants, die Bars. Wenn es keinen Tourismus gäbe, würden die Menschen hier nicht essen. Denn Fuerteventura lebt vom Tourismus. Die Touristen, die hierher kommen, wissen, wie man sich um die Insel kümmert. Das Meer nicht verschmutzen, sie gehen nicht auf Partys und machen da Probleme. Sie benehmen sich gut und kümmern sich um die Insel. Sie waren immer willkommen.
Ich bin glücklich. Meine Mutter hat auch einen Laden. Sie lebt davon. Und für uns ist der Tourismus sehr wichtig. Wir sind eben davon abhängig.
Es sind also auch nicht alle Einwohner gegen den Tourismus oder gegen Touristen. Denn ohne die Touristen hätten viele Einwohner keine Einnahmen, da es auf der Insel eigentlich nur ein paar Ziegen und wenig fruchtbares Land gibt.
Thorsten, lass uns noch mal auf die Stimmung der Einheimischen schauen. Overtourism ist ja ein wichtiges Thema. Wie hast du die Stimmung der Menschen wahrgenommen? Wie nehmen es Touristen wahr, ja, die nicht so genau hinschauen wie du?
Ja, die Stimmung der Einheimischen ist durchweg freundlich. Man spürt überhaupt nicht, dass sie unter Overtourism leiden. Sie sind sehr nett und zuvorkommend den Touristen, jedenfalls mir gegenüber und auch das, was ich sehen konnte. Also es gab nie Reibereien oder irgendwie sowas wie Germans go home oder so. Alles tippitoppi, als gäbe es dort überhaupt gar keine Probleme.
Ist ja auch gut, dass es so ist. Ist ja auch ein wichtiger Wirtschaftszweig. Trotzdem, sie leiden schon ein Stück darunter. Oder ist es auf Fuerte gar nicht so ein großes Thema?
Es ist zwar kein großes Thema in den Milieus, in denen ich unterwegs war, aber ich habe dann ja über die Organisationen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, beziehungsweise den Aktionisten, die sich gegen Overtourismus engagieren. Wenn man mit denen spricht, dann ist es natürlich ein Riesenthema. Dann ist es sozusagen das einzige Thema, das Lebensthema, dass sie kämpfen für den Erhalt, für die Existenz der Insel.
Wer ist denn so, jetzt sind wir wieder bei den Touristen, wer ist denn so unterwegs auf Fuerteventura? Sind es vor allem die Surfer, die wir vorhin schon mal angesprochen haben?
Also es sind auf jeden Fall ganz viele Surfer. Fuerteventura gilt als ein großes Surferparadies mit mehreren Hotspots, je auch unterschiedlicher Art und Weise, wie man dort surfen kann. Aber es gibt natürlich auch die Touristen, die einfach nur mit einem Long Drink entspannend den Sonnenuntergang genießen wollen. Und es hat einfach so eine entspannte, leicht windige Atmosphäre. Ich hatte Glück, es war nicht zu windig. Manchmal ist es auf Fuerteventura, wie der Name schon sagt, eben so windig, dass man nicht so gerne einfach am Strand liegt.
Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftszweig, haben wir eben schon gesagt. Was gibt es denn noch daneben? Die Fischerei könnte ich mir so ein bisschen denken oder spielt das eigentlich gar keine Rolle mehr?
Doch, Fischerei spielt eine Rolle, aber auch die ist letztlich davon abhängig, dass viele Touristen dort sind und Fische nachfragen. Ansonsten muss man wirklich sagen, ich habe dort eigentlich nur Ziegen gesehen. Es gibt dort mit Ausnahme des Tourismus eigentlich keinen nennenswerten Wirtschaftsfaktor.
Und für die Fische gilt, was gefangen wird, muss natürlich auch gegessen werden. Das ist ja logisch, ganz klar. Mit Thorsten Philips jetzt nach Morujable.
Weiter südlich von La Esquinza, im Hafen von Morujable, liegen die Yachten neben den Fischerbooten. Ein Rochen schwimmt gut sichtbar direkt unter der Kaimauer. In der Bar La Cofradía, direkt im Hafen, treffen sich die Fischer nachmittags und trinken Bier. Einer von ihnen ist Raiko Santana. Seit er 8 Jahre alt ist, fischt er. Zuerst mit seinem Vater, dann alleine. Inzwischen ist er 50 Jahre alt.
It's called Alicia de Jesus. The name of my mom.
Raiko Santana beklagt sich über die zu geringen Fangquoten, die inzwischen für ihn aus seiner Sicht existenzbedrohend sind. Trotzdem ist er glücklich und würde nie etwas anderes machen wollen.
Ich liebe mein Leben. Angeln, Oktopus fangen, Fischerboot fahren. Und wenn ich wiedergeboren wäre, würde ich das Gleiche wieder tun. Selbst wenn ich mehr Geld im Baugewerbe oder mit dem Internet verdienen würde. Nein, dieses Leben ist das, das ich mag, weil es mir gefällt. Wenn dieses Leben mir nicht gefallen würde, könnte ich kein Fischer sein, weil ich glücklich bin. Gestern haben wir einen 421,5 schweren roten Thunfisch gefangen. Ich freue mich total darüber. Ich bin sehr glücklich mit meinem Leben. Ich fische nicht. Wenn ich nicht fische, gibt es Wind, Probleme, Sturm. So sind wir glücklich. An guten und an schlechten Tagen.
Raiko Santana wünscht sich eher mehr Touristen als weniger.
Die Kanarischen Inseln leben vom Tourismus. Wir mit unseren Fischerbooten fangen viel für die Touristen, die in die Restaurants gehen oder in die Hotels. Wir haben sonst nur noch ein ganz bisschen Landwirtschaft.
Szenenwechsel. Einige Touristen und Einheimische haben sich am Strand von Jandia im Südosten der Insel Fuerteventura aus den schwarzen Vulkansteinen kleine Plätze abgesteckt, als lägen sie in einer größeren Feuerstelle. Ihre Handtücher und Taschen sind samt der Menschen wie in einer kleinen, dunklen, offenen Burg am hellen Sandstrand. Zwischen den Plätzen sind immer ein paar Meter Abstand, kein Dicht an Dicht. Im Norden und im Westen der Insel sind die Surfergebiete. Im Westen gibt es die sehenswerten Dünen in Coralejo. Riesige Wanderdünen. Teilweise liegt noch Sand auf der Straße. Die teilt das Meer mit seinen Vulkansteinen von eben dieser wüstenartigen Dünenlandschaft, die kilometerweit ins Landesinnere zu reichen scheint. Da Dahinter ragen Vulkanberge weit weg heraus. In dieser Wüste wachsen auch ein paar grüne Pflanzen. Und einige Touristen haben mit mittelgroßen Vulkansteinen ihre Namen im Sand stehen lassen, um gesehen zu werden. Urlauber aus Frankreich sind begeistert.
Das macht eine Einzigartigkeit aus. Hier haben wir es also mit einer beeindruckenden Besonderheit auf dieser Insel Fuerteventura zu tun. Es gibt viele Landschaften und vor allem diese Dünen, die sicherlich aus Korallen entstanden sind, da man bei einem Spaziergang ein wenig weiter entfernt Korallenstücke finden wird. Und auf dem Grund die gesamte Vulkankette, die, wie ich glaube, das Wesentliche des nördlichen Teils der Insel ist.
Man will diesen Teil der Insel gar nicht mehr verlassen. Hier ist es sehr wild. Es sind gute Spaziergänge. Es ist schön. Man genießt es sehr.
Viele Europäer haben hier Häuser, die genau zu dem Prozess beitragen, den viele Einheimische beklagen. Die Nachfrage nach Immobilien steigt, die Preise steigen, die Mieten auch. Auch Paolo Mandolaro aus Italien hat hier ein Haus gekauft.
Ich habe mich entschieden, ein Haus in der Nähe vom Flugplatz zu kaufen und bin also dicht an der Hauptstadt und im Zentrum der Insel. Die Insel ist im Prinzip in drei Zonen aufgeteilt. Im Norden sind die Italiener, wobei Corralejo auch die Struktur der Häuser italienisch aussieht. Es ist alles sehr jugendlich, auch mit den Surfern. Dagegen im Zentrum, da ist alles von Engländern beherrscht, auch die Architektur der Häuser. Und im Süden, bei Morro Jable, bei dem Strand Jandia, prägen die Deutschen die Umgebung. Dort sind auch die Dienstleistungen und die Organisation des Lebens anders als im Rest, weil halt jede Kultur einen eigenen Stil hat. Und das merkt man von Nord nach Süd.
Und wie soll man ihm, dem sizilianischen Piloten Paolo Mandolaro, verübeln, sich hier einen Traum zu verwirklichen, wenn man den 45 Jahre jungen Mann von der Insel schwärmen hört?
Es gibt so viele schöne Plätze, geheime Strände, unentdeckte Plätze, die keiner kennt. Das ist der Geist der Insel. Du kannst den Geist dieser Insel an diesen schönen geheimen Stränden geradezu einatmen.
Geheime Plätze, Thorsten Lüfte. Noch ein paar Geheimnisse, wenn du magst. Was sind deine Lieblingsecken?
Also meine Lieblingsecken sind, wenn man das so sagen kann, einmal im Norden der Popcornstrand, weil ich sowas einfach noch nie gesehen habe. Und wenn man dort dann über diese kleinen Korallensteine tritt, dann ist das einfach ein wunderschönes Gefühl am Bein. Und wenn man sie in der Hand hält, dann möchte man sie aufessen. Also das war wirklich schon so eine Ecke, wo ich sagen kann, da war ich wirklich gerne.
Ein Strand zum Aufessen, das merke ich mir. Ich habe am Anfang schon mal von Schattenseiten eben kurz gesprochen. Wir schauen jetzt mal auf ein Stück dunkler Vergangenheit, so kann man das, glaube ich, wirklich sagen. Es gibt eine Horrorvilla aus der Nazizeit, wir hören gleich davon, ordnen aber schon mal kurz ein.
Ja, es handelt sich um die Villa Winter, ein ehemaliger Nazi-Ingenieur, der aus Freiburg stammt, hat dort gelebt und hat wohl dort ein U-Boot-Arsenal aufbauen sollen. Das ist ihm, soweit ich jetzt dort das untersuchen konnte, nicht gelungen, wenn es auch immer wieder behauptet wird. Und es sind dort aber sehr viele schreckliche Funde, Folterkammern und auch Gefängniszellen zu sehen in dieser Villa, die darauf hindeuten, dass dort Schreckliches passiert ist mit Menschen.
Und das schauen wir uns noch mal ein bisschen genauer an mit Thorsten Philips.
Beim Leuchtturm in Toston in der Nähe von El Cotillo ist nach Angaben von Wissenschaftlern der Ursprung der Kanarischen Inseln. Hier sind mehr als 100 Wellenreiter vor den schwarzen Strandküsten im Wasser. Die dunkle Farbe kommt vom Vulkangestein. Dann Richtung Süden sieht man beim Vorbeifahren die trockene, steinige Landschaft. Ziegen suchen und finden immer wieder kleine Grasbüschel. Wie Rosinenpicker sind sie auf den dunklen Feldern unterwegs. Immer wieder sieht man ein ausgetrocknetes Flussbett. Kein Wunder, es regnet auf Fuerteventura kaum. Deshalb sind nur wenige grüne Pflanzen zu sehen, es sei denn, man fährt an einem Golfplatz für Gutbetuchte vorbei. Hier im italienisch geprägten Norden bei Corralejo leben auch Stefano und Daniela aus Rom. Von dort führt der Weg über eine Buckelpiste an den sogenannten Popcornstrand, wo viele Italiener sind.
Popcornstrand. Diese kleinen weißen Korallen haben eine Form wie Popcorn. Man kann sie natürlich nicht essen, aber sie sind einfach ein Wunder. Man darf sie nicht sammeln und man findet sie nicht überall, aber doch auch an anderen Stränden.
Stefano aus Rom nimmt die weichen, korallenartigen Steine in die Hand und sagt, er würde am liebsten reinbeißen. Die nach dem Urlaub mitzunehmen, ist streng verboten. Wer am Flughafen erwischt wird, muss für die weißen Souvenirs tausende Euro Strafe zahlen und sie wieder rausrücken.
Es ist einfach etwas Besonderes. Es wirkt alles so leicht. Einfach toll.
Im Süden, hinter riesigen Bergen, unter anderem der Pico della Sarsa mit 812 Metern, der höchste Berg Fuerteventuras, liegt der abgelegenste Ort der Insel, wo die ersten Einwohner sich niederließen. Covete, wo man über eine Buckelpiste hingelangt und eine Autoreparatur für die Stoßdämpfer riskiert. Man schafft 20 Kilometer in einer Stunde mit dem Auto. Dort leben mehr Ziegen als Menschen. Dann gibt es da noch die sagenumwobene Villa Winter, wo ein Nachfahre der Verwalter sich drum kümmert und mysteriöse Geschichten erzählt. In einem stickig feuchten Kellergang knallt der Hausverwalter Pedro Fumero mit einer Stahlstange auf den Boden. Es hört sich hohl an. Angeblich sollen hier unter dem Keller die geheimen Gänge zu einem bisher unentdeckten U-Boot-Hafen der Nazis sein.
Darunter geht es weiter. Ich habe mit einer Scannerstudie für 6.000 Euro herausgefunden, hier lagen Knochen und Leichen, aber auch Munition und Waffen.
Es gibt viele Spekulationen, aber wirklich Belastbares hat hier noch keiner gefunden. Auch nicht am Strand von Covete, der nur ein paar hundert Meter von der Villa Winter entfernt ist. Außer einem alten Rollfeld für Flugzeuge deutet nichts auf die Mythen hin. Auch der Schwede Jan Sangrille, der auf Fuerteventura seit 6 Jahren lebt und ständig hierher nach Covete kommt, hat noch nichts entdeckt, was auf einen U-Boot-Hafen hinweist. Er liebt die Küstenlandschaft. Der Wind weht stark und das Meer ist aufbrausend. Tief reingehen würde aber selbst der erfahrene Schwimmer aus Schweden hier an der Atlantikküste nicht.
Schwimmen ist hier zu gefährlich. Es gibt zu viele Unterströmungen, die einen raustreiben. Und dann weißt du nicht, wo du bist. Vielleicht 100 Meter rausgetrieben, ja. Und es gibt keine Rettungsschwimmer oder Küstenaufsicht.
Schon viele sind hier in den Fluten gestorben. Da passt es, dass direkt am Strand ein Friedhof ist. Der Eingang eine hellbraune Steinwand, auf der ein Holzkreuz zu sehen ist. In der Mitte der Mauer ist eine Doppeltür aus Holz. Es ist wohl der weltweit einzige Friedhof direkt am Strand. Viele Kreuze und Vulkansteine kennzeichnen die Grabmale im Sand. Auf dem Friedhof wurden auch unbekannte Personen begraben, welche durch das Meer an die Küste der Halbinsel gespült wurden. Angelegt am Anfang des 19. Jahrhunderts von den Majoreros, den Ureinwohnern, über deren Existenz es auf Fuerteventura Hinweise bis 1000 Jahre vor Christus zurückgibt. Auf einer silbernen Erklärtafel steht die Entstehungsgeschichte des Strandfriedhofs, komischerweise in deutscher Sprache geschrieben. Fuerteventura, windig, wild und schön, nicht nur ein passender Ort für Surfer. Wer sich aus dem Hotel heraustraut, kann Abenteuer erleben.
Thorsten, Abenteuer erleben, was meinst du, immer Fuerteventura oder am besten alle kanarischen Inseln mal ausprobieren, so nacheinander?
Ja, darüber habe ich ja auch schon nachgedacht und ehrlich gesagt, ich würde wieder nach Fuerteventura zurück, fliegen und dann dort noch mehr erkunden, weil es einfach eine so naturbelassene Insel ist, die noch, glaube ich, so voller Abenteuer und Entdeckungsmöglichkeiten steckt, dass es mich einfach dort eher hinzieht als in so eine infrastrukturell und kulturell erschlossene Insel wie zum Beispiel Teneriffa.
Mit Thorsten Philips haben wir Fuerteventura kennengelernt, die hellen und die dunklen Seiten. Thorsten, ich danke dir.
Danke, Udo.
Und das war Zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Marion von Klarenau, Jan Steinmann und Udo Schmidt. Und jetzt noch schnell ein Tipp von mir für alle zu Hause gebliebenen beziehungsweise für die, die bald in den Urlaub fahren werden. In der neuen Folge des NDR-Garten-Podcasts im grünen Bereich geht es diesmal darum, wie man seinen Garten fit für den Urlaub macht. Einfach mal reinhören, im grünen Bereich, jede Woche neu in der ARD-Audiothek. So, das musste jetzt nochmal ganz schnell sein.
Ein Podcast von NDR Info.